Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen.
Beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Ich sitze jetzt hier mit einem Aktiven des Kollektivs Friedel 54 im Exil. Und wir wollen uns ein bisschen über die Themen Wohnen und Eigentum und wie das alles zusammenhängt unterhalten. Und vielleicht als Einstiegsfrage, ich meine, wir haben jetzt gerade eine Situation, wo sehr viele Leute in Miete wohnen. Wie kommt das überhaupt? Also war das schon immer so oder was meinst du?
Das war noch nicht immer so. Gerade der Zuzug in die Städte, wo das Problem der zu hohen Miete oder wie hier in Berlin benannt, der Mietenwahnsinn existiert, das kommt vor allem daher, dass es nicht mehr so viele Leute auf dem Land gibt. Und das hängt wiederum mit der Wirtschaftsform zusammen. Also das bedeutet, um es an einem Beispiel festzumachen, um ein Feld mit Getreide zu ernten, braucht man nicht mehr 100 Sensen und Leute, die diese Sensen halten, sondern es reicht ein Mähdrescher. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache und im Anarchismus würden dann alle ganz viel Freizeit haben und Theater spielen und Bücher lesen und sich überlegen, wie man auch den letzten Herrscher noch beseitigt. Im Kapitalismus führt das dazu, dass alle Leute in die Stadt ziehen. Und wenn ganz viele Leute in die Stadt ziehen, bedeutet das natürlich, dass die Nachfrage an Wohnraum sehr, sehr hoch ist. Früher hat das dazu geführt, dass 9 Leute in einem kleinen Zimmer gewohnt haben. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr ganz so. Allerdings führt es dazu, dass im attraktiven Innenstadtbereich, wie zum Beispiel in Berlin, Kreuzberg oder Mitte und mittlerweile auch solche Stadtteile wie Wedding oder Neukölln, dass diese Bereiche fast unbezahlbar sind für Menschen mit niedrigem Einkommen oder Menschen, die angewiesen sind auf Geld vom Staat, weil sie nicht genug verdienen oder eben keine Arbeit haben.
Um es kurz zu machen, Wohnraum ist teuer
und es können sich natürlich nur die Leute leisten, die entweder bereit sind, ganz, ganz viel von dem, was sie haben, abzugeben. Es sind manchmal Leute, für die das einfach total wichtig ist, für ihren Lifestyle in Anführungszeichen. Oder aber Leute, die viel Geld haben, Reiche.
Ja, das kommt ja nicht von ungefähr, dass es da so ein Gefälle gibt. Kannst du das vielleicht noch mehr ausbuchstabieren, wer da hat und wer da nicht hat und was da für Prozesse ablaufen?
Naja, erstmal Mieter und Mieterinnen haben nur das, was sie monatlich bezahlen können. Wenn die Miete steigt und sie das irgendwann nicht mehr monatlich bezahlen können, müssen sie raus. Es führt dazu, dass sie entweder in andere günstigere Städte abwandern oder, naja, an die Randbezirke. In Paris ist das besonders krass, dort wo es die Banlieues gibt, da hat es quasi Tradition, dass eine Arbeiterklasse nur am Rand der Stadt lebt und sich die Mieten in der Innenstadt nicht mehr leisten kann. In Berlin ist es nicht ganz so, das hat auch was mit der Geschichte zu tun, aber das führt halt dazu, dass im Innenstadtbereich fast nur noch Eigentumswohnungen oder eben Gewerberaum, der teuer vermietet werden kann, angeboten werden. Der ist eben nicht für die Bevölkerungsschichten gedacht, die nicht so viel Einkommen haben.
Es ist ja trotzdem viel auch von Spekulation die Rede, wenn sozusagen es im Wohnraum geht. Und wie läuft das denn konkret ab? Was passiert da?
Ja, das ist total absurd. Teilweise wird spekuliert mit Leerstand oder Brachflächen. Ein Beispiel ist in Kreuzberg die Kufri-Brache, was eigentlich ein Gelände ist, wo nichts drauf steht, was aber trotzdem quasi abgesperrt ist zurzeit. Das wurde zwangsgeräumt, da hatten nämlich Menschen ihre Hütten drauf gebaut. Das waren zumeist Migrantinnen, aber auch Künstlerinnen und Wohnungslose, die sich dort eben was aufgebaut haben. Die mussten dann weg, weil angeblich die große Firma Zalando da was bauen wollte. Jetzt wollen sie doch nicht mehr, aber irgendwie steht das Grundstück immer noch leer. Es ist quasi ein irrationaler Rationalismus. Irgendjemand weiß, dass er mehr Geld damit verdienen kann, wenn das nicht von der Gemeinschaft oder von der Gesellschaft genutzt wird, sondern wenn er das für sich behält, absperrt und dann irgendwann gewinnbringend verkaufen kann. Genau das Gleiche gilt für ganz, ganz viele Gewerbeflächen im Innenstadtbereich. Auch die Friedel 54 wurde zwangsgeräumt, steht immer noch leer. Da wird spekuliert. Und so richtig erklären kann man das nicht, weil es eben doch zu irrational ist für den gesunden Menschenverstand.
Was die Rolle von Wohnraum angeht in dieser Gesellschaft jetzt, wie siehst du da den Bezug zum Eigentum und zu dem, was Wohnraum im Leben nun eigentlich sein sollte für Menschen?
Naja, was sollte Wohnraum sein? Wohnraum sollte es ermöglichen zu wohnen. Das ist nochmal etwas sehr Spezielles. Es ist nämlich nicht einfach nur daherleben, was man vielleicht auch unter freiem Himmel tun könnte, sondern das ist vielleicht sogar ein sehr, sehr bürgerlicher Begriff, der sowas zu tun hat mit sich einrichten, sich gemütlich machen und einen Rückzugsort zu haben. Dieser Rückzugsort könnte zum Beispiel eine Wohnung sein. Das muss es aber nicht zwangsläufig. Das kann auch ein Hausprojekt sein, wo die Leute irgendwie sich alle Räume teilen und nicht ganz klar ist, wem was gehört. Und wohnen muss letzten Endes jeder und jede. Das ist quasi weltweit etwas, was nachgefragt wird. Das heißt auch, dass die Kapitalisten und die Kapitalistinnen immer wieder daran Geld verdienen wollen. Das bedeutet natürlich, dass hier ein Ansatzpunkt ist, wo die Eigentumsfrage öfter mal gestellt wird. Also the housing crisis in Großbritannien oder Wohnungskrisen in Südeuropa. Das sind Probleme, die gibt es wirklich weltweit. Wohnraum ist etwas, was jeder braucht, um sich zurückzuziehen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Deswegen ist es so absurd, dass das nicht alle haben können. Und hier ist der Ansatzpunkt, Nein zum Eigentum zu sagen. Es darf nicht sein, dass jemand anderes darüber bestimmt, ob ich eine Wohnung habe oder entscheiden darf, wann ich meine Wohnung verliere. Das ist meiner Meinung nach oder auch nach der Meinung des Friedel54-Kollektivs ein Unding und das muss abgeschafft werden.
Okay, und als letzte Frage, um so zu einem Abschluss zu kommen, welche Formen dieser Abschaffung könnte es jetzt konkret geben? Vielleicht gibt es ja auch Beispiele, Ansatzwege, die vielleicht jetzt nicht nur Anarchistinnen zu sehen.
Es gibt total viele Beispiele, die auch schon im Kapitalismus angewendet werden, wo zumindest das Eigentum aufgeweicht wird. Natürlich will der kapitalistische Staat das nicht zugeben. Das Eigentum hat dann nur eine andere Form, wie zum Beispiel eine juristische Person. Ein Verein kann zum Beispiel ein Haus besitzen oder eine Genossenschaft. Der Unterschied allerdings zum Privateigentum oder zum Eigentum von einer großen Aktiengesellschaft oder Holding oder GmbH ist, dass hier demokratische Prinzipien eingeführt werden können, basisdemokratische Prinzipien, Hierarchiefreiheit herrschen kann. Aber natürlich nicht ganz, denn auch diese Projekte sind angewiesen auf Renovierung, Sanierung, müssen natürlich auch mit Geld, Wasser und so weiter bezahlen. Letzten Endes gibt es in der Geschichte ganz, ganz viele Ideen. Die Pariser Kommune hat Miete sofort abgeschafft bei der Bayerischen Räterepublik. Gab es so ein Zwischending, da mussten die Bürgerhaushalte mit vielen Zimmern Proletarier und Proletarierinnen unterbringen, fanden sie nicht so toll, musste aber eingehalten werden. In Berlin wurde instand besetzt ganz viel in den 80er Jahren und in den 90er Jahren gab es dann nochmal eine zweite Welle. Das sind Sachen, die quasi nochmal so eine direkte Aktion sind. Das ist natürlich was Anarchistinnen und Anarchisten besonders interessiert, dieses Besetzen. Aber ich würde sagen, dass in Berlin das auch eine gewisse Form von Tradition, Geschichte und auch Toleranz erfährt. Das ist ganz interessant. Ich finde, darauf kann man aufbauen.
Das nehme ich mal als gutes Schlusswort und danke dir vielmals für dieses Interview.
Bitte, danke dir.